ARD. SWR Kultur. Forum.
Und heute zum Thema Jung, motiviert, laut. Wie die Parteijugend Politik prägt. Die Neugründung der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, die Blockade der Rentenbeschlüsse durch die Junge Union oder der Eklat um einen israelfeindlichen Beschluss der Linksjugend Solid. Die Parteijugendorganisationen aller politischer Lager prägen die Schlagzeilen der letzten Monate. Politik ist für junge Menschen offenbar wieder attraktiv und die neuen Köpfe wirken dabei radikaler denn je. Was treibt die junge Generation in die Parteien? Was unterscheidet sie von ihren Vorgängern? Und welche politischen Impulse sind von ihr zu erwarten? Darüber wollen wir heute diskutieren im SWR-Forum mit der Politikwissenschaftlerin Sabine Aschur, Professorin an der Freien Universität Berlin, dem Sozialwissenschaftler Ulrich Schneekloth. Er ist unter anderem Mitautor der Shell-Jugendstudie. Und aus Düsseldorf zugeschaltet ist der Politikwissenschaftler Ulrich von Ahlemann, emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Universität Düsseldorf. Herr von Ahlemann, viele Parteijugendorganisationen kamen zuletzt ja mit ihren Mutterparteien in Konflikt. Am auffälligsten war das bei der Jungen Union und ihrem Widerstand gegen das Rentenpaket im Dezember. Ist das jetzt der neue Ton der Parteijugend, laut und kompromisslos?
Ach, ich weiß es nicht, ob das wirklich so ein neuer Ton ist. Allerdings am auffälligsten war die Junge Union, die sich in der Vergangenheit immer eher als eine brave oder die bravste Parteijugend überhaupt ausgezeichnet hat, die eher an Karriere als an Protest interessiert war. Das war schon sehr auffällig. Aber in den übrigen Jugendorganisationen hat es Zeiten gegeben, in 60er, 70er Jahren, 80er Jahren auch noch, da ist sehr viel radikaler miteinander umgesprungen worden als heute.
Herr Schneekloth, das Interesse an Politik unter jungen Menschen, das ist ja angestiegen, das sagen mehrere Studien. Ist Politik für junge Menschen wirklich wieder sexy?
Naja, wenn wir von einer Repolitisierung reden, dann mag das auch ein wenig vollmundig sein. Mhm. Wir haben jetzt wieder 50%, also jede zweite Jugendliche, die sagen, ja, wir interessieren uns für Politik. Das könnte man natürlich auch sagen, naja, immerhin jede zweite sagt das nicht. Trend bedeutet in dem Fall, dass wir in den 90er oder Anfang der 2000er Jahre noch nicht mal 30% der jungen Menschen hatten, die sich auf Politik bezogen haben. Von daher sexy, so weit würde ich nicht gehen, aber klare Tendenz, sich einbringen zu wollen, respektive erstmal zu erkennen, welche Bedeutung Politik, also im gewissen Sinne ja die Art und Weise, wie Menschen ihre gesellschaftlichen Beziehungen gestalten, welche Bedeutung das hat. Und ganz klar der Wunsch, nein, die Forderung, gehört werden zu wollen.
Frau Aschur, wir haben es gerade gehört, das ist natürlich nicht die Mehrheit, aber es sind doch schon einige, die sich politisch interessieren und sicher auch einige, die sich politisch engagieren. Wenn wir jetzt mal nur darauf schauen, was treibt die jungen Menschen denn heute in die Parteijugendorganisation?
Also wir müssen ja auch noch mal deutlich machen, dass der Anteil der Jugendlichen, die jetzt wirklich in Jugendorganisationen ist, sehr, sehr gering ist. Aber Herr Schneekloth hatte das ja schon angedeutet. Wer wird gehört, wer wird nicht gehört? Und da ist die Motivation wahrscheinlich für die einen als auch für die anderen, ob sie sich beteiligen oder nicht, möglicherweise auch sehr ähnlich. Weil die Jungen natürlich schon merken, wir haben das jetzt bei der Jungen Union ja auch gemerkt, was ist eigentlich mit unseren Themen? Also was ist mit Nachhaltigkeit, was ist mit Rente, was ist mit Klimakrise, was ist mit Rechtsextremismus, mit Löhnen, mit Arbeitsplätzen und so weiter. Wohnraum ist halt auch ein Riesenthema. Und dann gibt es natürlich den Teil der Jugendlichen, die sich angesprochen fühlen. Und das ist ein kleiner Anteil, der weiß, okay, ich engagiere mich jetzt tatsächlich in einer Parteijugend, die ja auch sehr institutionalisiert ist, was nochmal ein anderes Engagement ist, als wenn ich mich jetzt zum Beispiel in einer NGO oder Bürgerinitiative engagieren würde. Und ich würde aber genauso sagen, der andere Teil, die andere Hälfte, fühlt sich eben überhaupt nicht gehört. Und wir haben da auch einen ganz starken sozialen Bias. Also auch in den Themen, die zum Beispiel auch eine Rolle spielen, je nachdem, wie der sozioökonomische Hintergrund ist. Also insofern auch ein Aufruf, wie schaffen wir das eigentlich, auch vielleicht die andere Hälfte besser zu adressieren.
Aber wie viele sind es in etwa, die sich politisch engagieren, vor allem in Parteien? Haben Sie da Zahlen? Gibt es da Zahlen dazu?
Das müssen mir, glaube ich, Herr Schneekloth und Herr Ahlemann helfen, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Das ist aber wahrscheinlich so ziemlich der geringste Anteil, wenn es um Jugendengagement irgendwie geht.
Also eher so im einstelligen Bereich wahrscheinlich, Herr
Schneekloth.
Zwei bis drei Prozent. Das ist immer so ein bisschen die Frage, was ist Partei, was ist Bewegung? 2-3%, wenn Sie jetzt das ein bisschen breiter fassen, ist es ein bisschen mehr. Es ist ein verschwindender Bereich. Wenn ich vielleicht ganz kurz an der Stelle noch zu Frau Aschur mich anschließen darf. Sozioökonomisch oder erstmal reinbezogen auf die jungen Menschen ist bemerkenswert, dass die jungen Frauen sich deutlich stärker nicht nur jetzt so artikulieren, dass sie sagen, ja, wir beziehen uns auf Politik. Aktiv war es eigentlich nie so, dass man sagen konnte, die Männer sind aktiv und die Frauen eben nicht. Aber das Selbstbewusstsein bei jungen Frauen fällt auf und auch die Art und Weise, sich dann zu artikulieren. Wir hatten das ja damals, muss man ja schon fast sagen, bei Friday for Future, da fiel das richtig ins Auge. Das Engagement von jungen Mädchen, respektive jungen Frauen, das hat sich nicht geändert. Das bleibt eigentlich als strukturelle Veränderung, die einem ein Stückchen weit ja auch durchaus Mut machen kann, weil das ja auch ein bisschen was Neues ist und Potenziale hier erschlossen werden, die ja genauso betroffen, respektive genauso ein Potenzial haben, wie es bei jungen Männern scheinbar nur der Fall ist.
Herr Schneekloth, darf ich da kurz eingreifen? Da haben Sie natürlich völlig recht. Dieses Engagement der jungen Frauen ist fantastisch angestiegen in den letzten Jahren. Allerdings muss man eben doch auch sehr stark differenzieren. Können Sie sich erinnern, dass bei den aufmüpfigen jungen Unionsleuten viele Frauen dabei waren? Ich habe kaum welche gesehen. Ich habe nur jüngere Anzugträger in den 20er Jahren im Fernsehen gesehen, sowohl in der Jungen Union als auch bei den sogenannten jungen Abgeordneten aus dem Bundestag der Unionsfraktion. Also ich glaube, bei den linkeren Gruppen, bei der Linkspartei sowieso und bei den Jusos auch, bei den Grünen besonders, da sind überall die Frauen ganz stark im Vormarsch. Aber bei den rechts der Mitte, den Gruppierungen, von der AfD will ich mal gar nicht reden, da sind sehr, sehr wenig Frauen dabei, wie wir alle wissen. Und auch bei den Julis, also den Organisationen der FDP und wie gesagt bei der Jungen Union, da sind die noch immer deutlich unterportiert, die Frauen. Also man muss doch sehr stark, auch das werden wir in Zukunft sicher heute Nachmittag noch tun, zwischen den verschiedenen Jugendorganisationen unterscheiden. Da gibt es doch auch drastische Unterschiede im Politikverständnis und im Organisationsverständnis.
Frau Aschur, vielleicht dazu.
Genau. Hätte ich sonst auch noch mal erwähnt, den Political Gender Gap, den wir halt gerade beobachten, gerade auch wenn es um Wahlergebnisse geht, aber halt tatsächlich auch um Engagement. Und wenn sich das auch noch mal auf Themen übertragen lässt, ja, also wofür engagieren sich eigentlich junge Frauen und vor allem mit dem Rechtsruck insbesondere bei jungen Männern, das ist natürlich irgendwie nicht nur politisch spannend, also wenn man das euphemistisch irgendwie fassen möchte, sondern natürlich irgendwie auch so auch aus sozialer Perspektive. Also was heißt das eigentlich für die junge Generation, wenn man da so eine Art der Polarisierung hat? Und vielleicht nochmal eine Ergänzung zu dem, was Herr von Allemann auch gesagt hatte, dass wir tatsächlich aber auch im rechten Milieu natürlich engagierte Frauen haben. Das fällt immer nicht so ganz auf, aber das ist auch aus der Perspektive von politischer Bildung natürlich irgendwie besonders interessant, weil rechte Frauen zum Beispiel, das sind Mütter, das sind Erzieherinnen, also dass da ganz früh eben auch schon in diesem rechten Feld gewirkt wird von Frauen, die eben doch politisch sind, die wir vielleicht so erstmal gar nicht so wirklich sehen, aber auch wenn wir ins digitale Feld irgendwie gucken, diese ganzen Phänomene wie Tradwives oder die Lucreta-Organisation.
Da haben Sie recht, Frau Aschur. Aber die AfD-Jugend rekrutiert sich gerade aus solchen Vorfeldorganisationen, zum Beispiel den rechten und rechtsextremen Kameradschaften. Und da sind natürlich die Männer die eigentlich treibende Kraft mit einer Minderheitsbeteiligung der Frauen. Und da ist es also sehr eindeutig, auch wenn wir, wie wir alle wissen, an der Spitze der AfD eine Frau haben mit Frau Weidel.
Also was man, glaube ich, an dieser Stelle nochmal sehr gut sieht, ist, dass der Hinweis, dass man wirklich differenzieren muss. Insbesondere, wenn man jetzt über den Anteil der Jugendlichen, der jungen Menschen redet, die sich jetzt auch in Parteien oder parteinahen politischen Initiativen organisieren, dass es sehr wesentlich ist. Und ja, ich denke auch, dass die Junge Union, respektive deren Mutterpartei, sich das an dieser Stelle ein Stück weit auch selber anziehen muss. Ich verweise nur auf die Mitgliederzusammensetzung, die Bundestagszusammensetzung, damit ja auch die Kandidatinnen und Kandidaten, die nominiert worden sind von der CDU, da haben wir natürlich ganz klar Männer überhängen. Das heißt aber auf der anderen Seite eben nicht, und das war mir wichtig und ist mir wichtig, dass entsprechende Themen und eben nicht nur ganz linksorientierte Themen, sondern generell gesellschaftspolitische Themen bei jungen Frauen nicht nur Anklang finden, sondern dass die Bereitschaft da ist, da auch sich mit auseinanderzusetzen, respektive sich ein Stückchen weit zu engagieren. Aber klar, adressieren tun Parteien aus unterschiedlichen Spektren, natürlich unterschiedliche Gruppen. Und ja, was wir feststellen ist, dass bei denjenigen jungen Menschen, die sich eher nach rechts orientiert haben, respektive für Rechtspopulismus anfällig sind, dass es hier auffällig mehr junge Männer sind, währenddessen junge Frauen, das stimmt, empirisch auch belegbar, sich deutlich stärker über Themen angesprochen fühlen, die eher mit dem Begriff, dass es linke Themen seien, beschrieben werden. Mhm. Also von daher kein Widerspruch, Herr Hallemann.
Bleiben wir doch mal auf der eher rechten Seite, weil die haben ja in den letzten Monaten tatsächlich auch eher für Schlagzeilen gesorgt. Also junge Politiker wie eben die von der Jungen Union im Rentenstreit, wenn wir mal von Hallemann darauf blicken. Da ging es ja auch um ein Generationenthema, also genauer gesagt um die Stabilisierung des Rentenniveaus auf 48%. Und die Junge Union wollte das eben perspektivisch sinken lassen, um die Last für die jüngere Generation zu reduzieren. Und die Mutterpartei bestand da darauf und verwies eben auf den Koalitionsfrieden. Am Ende hat der Kanzler sich ja dann durchgesetzt mit der erhofften Kanzlermehrheit. Warum war die Junge Union da, denken Sie, so kompromisslos? So kennt man die eigentlich nicht.
Genau, so kennt man sie nicht, habe ich vorhin schon erwähnt. Aber die Junge Union war eine engagierte Kämpferin im Wahlkampf für Merz und für die Merz- und Linnemann-Politik im Wahlkampf. Und da war Rente und Wirtschaftlichkeit, mehr Arbeiten in der Bevölkerung, ganz, ganz große Themen. Und die Junge Union war an erster Stelle dabei, enttäuscht zu sein über den Koalitionsvertrag, den sie natürlich abschließen mussten. Sie konnten nicht alleine regieren mit der SPD, und über die in ihrer Hinsicht Rückschritte, die es dort zu verzeichnen gab. Und bei der Rente, glaube ich, spielten zwei Dinge eine Rolle. Einerseits tatsächlich der Generationenvertrag, den diese jungen Politiker in Gefahr sahen, zulasten der jungen Generation. Aber andererseits eben auch das wirtschaftliche Thema. Arbeit, 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 insofern in Bezug auf mehr Arbeiten. Und das wurde immer so ein bisschen nur an zweiter Stelle thematisiert. Aber das war sozusagen als eher konservative Wirtschaftspolitik ebenfalls ein deutliches Anliegen und ein Grund für die Enttäuschung der Jungen Union mit ihrer Mutterpartei und damit diese Reaktion jetzt im letzten Herbst.
Okay, jetzt wir gehen mal ein bisschen weiter. Nämlich, ich wollte dann nochmal drauf zurückkommen auf das Thema Generationenkonflikte. Also, wir haben es ja schon gerade benannt. Der Rentenstreit war eben ein wichtiger Faden. Aber es gibt ja noch andere Generationenthemen, nämlich den Wehrdienst natürlich und dann auch die Klimakrise. Da stecken ja sozusagen immer Generationenkonflikte dahinter. Und das sind jetzt sicherlich auch, Herr Schneekloth, genau die Themen, die junge Menschen in die Politik treiben und dann wiederum für Konflikt mit den Mutterparteien sorgen, richtig?
Also das, was am meisten ins Auge gefallen ist bei dem, was junge Menschen besorgt, respektive was sie umtreibt, ist erstmal die Angst vor einer möglichen kriegerischen Auseinandersetzung. Klar, das ist mit dem Thema Wehrpflicht jetzt ein Stückchen weit adressiert. Aber diese neue Welt, das Empfinden, das haben ja die meisten jungen Menschen so noch nie erlebt in Deutschland, dass man selber unmittelbar nicht nur in Europa Kriege hat, das gab es ja auch schon im sogenannten Ex-Jugoslawien-Konflikt, sondern dass der Alltag auch ein Stückchen weit durch Menschen, die geflüchtet sind, die Erfahrungen rein hier nach Deutschland transportieren, respektive durch die möglichen finanziellen Folgen, aber eben auch die Folgen im Hinblick auf die eigene Verteidigungsfähigkeit und eine mögliche Wiedereinführung einer allgemeinen Wehrpflicht betrifft. Ansonsten ist es sehr differenziert. Eine Sache ist mir wichtig, weil hier sehr häufig Missverständnisse da sind. Es ist nicht so, dass das Klimathema keine Rolle mehr spielt. Dass man sagen kann, jetzt sind wieder die wichtigen Fragen da oder gar das Hemd in Gestalt von wirtschaftlichen Fragen ist näher als die Hose oder welche Begrifflichkeiten man da, Beispiele man da immer verwenden will. Nein, das Klimathema spielt nach wie vor eine Rolle. Damit hängt unter anderem auch zusammen, neben anderen Punkten, dass ja auch die Grünen auf der Ebene der Parteimitgliedschaft einen gewissen Zulauf jetzt auch wieder bei jungen Menschen haben. Das sah ja eine Weile auch durchaus mal anders aus. Die Grünen wirkten ja auch eher im Hinblick dessen, was man von ihnen erwartet, eher überaltert. Also das sind schon die Themen.
Entschuldigung, Herr Schneekloh, darf ich da ganz kurz nachfragen, weil ich tatsächlich etwas Gegenteiliges auch gelesen hatte, dass es in letzter Zeit bei den Grünen eben gerade bei den Jungen nicht mehr so viel Zulauf gibt.
Ja, das sind so aktuelle Entwicklungen. Sie haben recht. Wir haben ja keine sozusagen repräsentative Parteimitgliedschaftsstatistik, sondern es sind dann immer so aktuelle Trends. Das war insbesondere in Berlin relativ stark, der Zulauf von jungen Menschen, auch in anderen Bundesländern. Das schwankt ein wenig. Wir hatten aber bei den Grünen in den Jahren davor eine Situation.
Mit denen meinen Sie jetzt 2020 und sowas in der Folge, oder?
Ja, genau, früher. Okay. Vorhin, da habe ich mich auf die aktuelle Entwicklung 24, 25 bezogen. Mhm. Und die Entwicklung vorher war stärker davon geprägt, dass man eine gewisse Sorge hatte, dass die Grünen ergrauen. Das heißt, da haben wir eine gewisse Veränderung an der Stelle. Und da sind es die Klimathemen. Bei anderen, insbesondere bei der Linkspartei, sind es dann natürlich stärker auch Gerechtigkeitsthemen beziehungsweise das allgemeine Empfinden, dass die Linkspartei sehr jugendlich und frisch, wenn ich mal diese Marketingsprache, wenn Sie mir die jetzt hier gerade mal erlauben, sie ist ja doch normalerweise auch ein bisschen inhaltsleer, jugendlich und frisch wirken, das ist natürlich das Profil Heidi Reichinek und auch die Art und Weise, sich in Social Media an dieser Stelle zu zeigen. Hier mischen sich also Themen zusammen mit der Art und Weise, wie man sich präsentiert und wofür Mann oder Frau in diesem Fall steht.
Herr Schneekloh, sicher ist das Klimathema nicht tot. Besonders nicht bei den jüngeren Menschen, die sich politisch engagieren. Aber man muss ja doch zugestehen, in den Wählerumfragen bei der gesamten Wählerschaft ist es nicht mehr an der ersten, nicht mehr an der zweiten, es ist an der vierten und fünften Stelle bei den wichtigen Themen, bei den Wahlen, die anstehen. Und das ist natürlich schon bedenkenswert, obwohl das Klimathema ja uns im wörtlichen Sinne hautnah ist. Jetzt erleben wir eine bittere Kälte hier, aber im Sommer wird es möglicherweise wieder zu warm. Es wird wieder Unwetter, es wird Katastrophen geben. Und insofern wird das Klimathema sicherlich auch präsent bleiben, sowohl bei Jüngeren als auch bei der gesamten Bevölkerung. Aber das ist so deutlich bei den anstehenden Landtagswahlen, jetzt in diesem Jahr ist ja ein richtiges Superwahljahr, so deutlich nach hinten gerutscht wirkt, das kann einen schon bedenklich stimmen bei der Wichtigkeit, dass es generell weltweit hat.
Frau Schur.
Ich würde es nochmal unterstützen, weil allein wenn wir auf den Wahlkampf der letzten Bundestagswahl gucken, da war Klima gar kein Thema mehr. Und ich würde schon sagen, dass das ein Themenfeld ist, wo es halt wirklich zwischen alt und jung ja zu Konflikten kommt. Also dass das, ne, also jungen Menschen ist das tatsächlich noch wichtig mit dem sozialen Bias, auf den ich schon hingewiesen hatte irgendwie am Anfang. Und ich finde, was wir gerade sehen, auch mit dem Wehrdienstthema, Klima, Rente, das sind alles so Aspekte, was politisch verhandelt wird. Das sind natürlich Menschen, die wird es nicht mehr so treffen wie die junge Generation, die sich da gerade aktuell gar nicht wirklich gut gehört fühlt.
Und es ist ja auch noch ein anderes Thema hochgerutscht, zumindest in der Gesamtbevölkerung, nämlich das Thema Migration und damit verbunden auch in der letzten Bundestagswahl 2025 ein Rechtsrallrutsch oder wie man das auch immer benennen möchte, eben auch vermehrt unter jungen Menschen. Eben viele junge Menschen, vor allem eher Männer, die die AfD wählen. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drauf schauen. Herr Schneekloh, was denken Sie, was macht diese Partei so attraktiv für junge Menschen?
Das ist vor allen Dingen, die AfD ist wie keine andere Partei im Moment in Deutschland in der Lage, den Unmut der Menschen, auch der jungen Menschen, und das Bedürfnis, es denen mal zu zeigen, zu schüren. Und das funktioniert vor allen Dingen über Populismus, also über Vereinfachung, respektive über Erzählungen, dass die da oben sich ein Stückchen weit gegen die Bürgerinnen und Bürger verschworen haben, deren Interessen nicht wahrnehmen. Und dass jetzt endlich mal wieder jemand kommen muss, der dafür sorgt, dass Deutsche und ihre Interessen sich endlich mal wieder stärker darstellen können. Und dass man breitbeinig dann auch sagt, das können wir, das machen wir. Also die AfD, die Stimme für die AfD ist im gewissen Sinne die Chance, mal richtig auf den Putz zu hauen. Es gibt eine breite Debatte darum, ist das wirklich nur Protestwahl oder stecken da auch strukturelle, also auch Auffassungen und Meinungen dahinter? Ja, ein Teil der jungen Menschen, die sich da zur AfD hinbewegt haben, die meinen das vollständig ernst. Sie sind von dem Populismus davon überzeugt, von den populistischen Vereinfachungen und von der Vorstellung, dass eine Alternative her muss, damit es vorangehen kann.
Ja, da stimme ich Ihnen voll zu, Herr Schneekloth. Früher hat man geglaubt, dass AfD-Wählen von Jungen oder von Alten sei auch ökonomisch bedingt. Das seien die ökonomisch zu kurz gekommenen und die in den schlimmen städtischen Quartieren wohnen. Nein, es ist auch ein solches Thema, aber es ist in erster Linie in der Tat ein ideologisches, ein weltanschauliches, ein ethisches Thema. Man fühlt sich zu kurz gekommen, man glaubt, man hätte keinen sozusagen Platz an der Sonne. Und das ist mittlerweile viel wichtiger geworden als die reine ökonomische Orientierung beim Wählen, das generell auch bei den anderen Parteien ein wenig in den Hintergrund getreten ist. Nicht mehr so wie unter Clinton, dessen Wahlkampf hieß, it's the economy, stupid. Und dieses berühmte Wort, was dann Wahlkampfmanager jahrzehntelang nachgebetet haben, das kann man so ohne weiteres heute nicht mehr verwenden.
Herr von Allemann, jetzt ist ja gerade bei der AfD-Jugend ja auch einiges passiert in der letzten Zeit. Es gab eben die Neugründung Generation Deutschland und die sorgte ja auch schon für Aufsehen. Zuvor hieß sie ja Junge Alternative, das war ein Verein, der löste sich im März 2025 auf und jetzt eben im Winter Generation Deutschland. Die ist deutlich enger an die Mutterpartei gebunden. Man muss ein Mitglied der AfD sein, um auch eben der Parteijugend beitreten zu können. Vielleicht mal generell darauf geblickt, Herr von Allemann, wie erklären Sie sich denn eigentlich dieses Vorgehen der AfD? Was waren die Gründe dafür?
Ja, vielleicht kann ich noch ganz kurz dann illustrieren. Es gibt drei Modelle der jungen Organisationen in den Parteien. Einmal das unmittelbare Modell, was jetzt die AfD auch übernommen hat, dass die Parteijugend unmittelbar nur über die Mitgliedschaft in der Partei, in der Parteijugend ist. Das ist auch das alte Modell bei der SPD, bei den Jungsozialisten. Ein mittleres Modell ist, dass man zwar Mitglied sein muss, man kann aber auch als Nicht-Parteimitglied, meinetwegen jetzt Jungsozialist werden. Und das dritte Modell ist, dass die Jugendorganisation wie bei der Jungen Union ein völlig unabhängiger e.V. ist und nicht organisatorisch angebunden ist an die Mutterpartei. Die AfD hat jetzt diesen Wandel vollzogen von der freien Vereinsorganisation der Jugend zur Partei sozusagen Vorfeldorganisation. Das hat Vor- und Nachteile. Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob sich die AfD alle strategischen Überlegungen richtig gemacht hat. Der Vorteil ist, die junge Organisation kann als Verein nicht einfach vom Innenministerium verboten werden, wenn der Verfassungsschutz zu dem Schluss kommt, die sind extremistisch. Das ist ja bei einer Parteiorganisation eben nicht möglich. Da muss nach Artikel 21 des Grundgesetzes, das Bundesverfassungsgericht hat die privilegierte Stellung, eingreifen und ein Verbot aussprechen. Das ist überaus schwierig und nur noch ganz selten vorgekommen. Selbst bei der NPD vor ein paar Jahren hat das Bundesverfassungsgericht sie nicht wirklich verboten, sondern nur gesagt, die ist echt rechtsextremistisch. Und danach wurde das Grundgesetz geändert und man hat ihnen die staatlichen Parteifinanzen gestrichen. Wenn jetzt die AfD-Jugend Mitglied, also unmittelbar Organisationsteil der AfD ist, kann sie also nicht mehr so einfach verboten werden. Aber andererseits holt sich die Mutterpartei, die AfD, die Probleme selbst ins Haus und die rechtsextremistischen, verfassungsfeindlichen Äußerungen der Jugend werden ihr womöglich in einem vielleicht zukünftigen Verfahren zugerechnet werden. Ob das sie wirklich so genau bedacht hat, das ist nämlich ein großer Nachteil eigentlich für die AfD, das kann ich nicht beurteilen.
Frau Schur, wie würden Sie die Rolle der neuen Jugendorganisation Generation Deutschland für die AfD bewerten? Also worum geht's da generell?
Na, es geht vor allem darum, tatsächlich also Kontakte ins rechtsextreme Milieu realisieren zu können, ohne dass es halt direkt die Mutterpartei macht. Die sind ja auch vorhanden. Auch bei der Gründung der Jugendorganisation waren ja solche Organisationen auch eingeladen, die teilweise eben auch als gesichert rechtsextrem gelten. Genau, also allein der aktuelle Vorsitzende gilt auch für den Brandenburger Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem.
Jean-Pascal Rum.
Genau, und wir wissen ja auch über Beziehungen zu Personen, die aus der identitären Bewegung eigentlich kommen, wo es ja eigentlich so ein Vereinbarungsverbot von Seiten der AfD auch gibt, damit zu kooperieren. Und insofern ist diese Jugendorganisation der Zwischengeschalte tatsächlich diese, also die gab es ja vorher auch schon, diese Verbindungen und Verknüpfungen. Genau, also um da irgendwie auch dazwischen wirken zu können. Und das sind ja auch häufig jüngere Menschen, die halt in diesen rechtsextremeren Organisationen auch organisiert sind und zu denen man auch Kontakt haben kann, ohne dass es halt direkt gleich auf die Partei irgendwie rückwirkt. Und die AfD hofft natürlich irgendwie, das im Griff zu haben. Also nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, weil da natürlich auch ein gewisses Wählerinnenklientel ist. Und natürlich geht es da auch um Nachwuchsakquise. Also man kann da quasi das Rechtsextreme, was man vielleicht in der Mutterpartei von einigen noch versucht zu unterbinden, das da auf jeden Fall stärker bedienen.
Und Herr von Allemann, hat die junge Alternative, die Partei AfD, wenn man jetzt auf mal ein bisschen zurückblickt, haben die diese Partei quasi aus der Jugend her radikalisiert?
Nein, die ist sicher von den Höckes und anderen radikalisiert worden und nicht aus der Jugend. Die Jugend hat sicher kräftig mitgeholfen, sodass, soweit sie das konnte. Aber das ist kein Hinterherlaufen der AfD hinter ihrer Jugendorganisation. Und es wird weiterhin, Frau Aschur, schwierig werden für die AfD, wenn sie sich die rechten Kameradschaften, dieses ganze Vorfeld der Jugendorganisation in ihre eigene Parteiorganisation hineinholt, sich von denen abzugrenzen, falls es mal hart auf hart bei einem Parteienverbotsverfahren gehen sollte. Mhm. Also das wird weiterhin eine spannende Geschichte sein, das zu beobachten. Und ich glaube aber nicht, dass die Generation Deutschland, wie sie jetzt heißt, einen wirklich bestimmenden Einfluss auf die AfD-Mutterpartei haben wird.
Herr von Allemann, jetzt frage ich noch mal ein bisschen genereller. Wann gab es das denn mal, dass eine Jugendorganisation, eine Partei wirklich sehr stark Einfluss genommen hat?
Das gab es in den 60er, 70er Jahren schon bei den Jungsozialisten und in der SPD. Da gab es harte Kämpfe gegenüber, sind das Wattebäuschen, die da geworfen werden heute, muss ich mal sagen. Denn die Jungsozialisten selber waren in mehrere Flügel zerstritten, mehrere marxistische Flügel, Stamokap, also staatsmonopolistischer Kapitalismus, wollten die einen, die anderen wollten Antirevisionismus, die waren also marxistisch noch härter gestählt. Und das war natürlich auch teilweise nur ein radikales Spielen. So unmittelbar haben auf die Führenden, auf den Willy Brandt, auf den Helmut Schmidt schon mal gar nicht oder auf den Schröder, diese eingewirkt, diese jungen Sozialisten. Aber trotzdem eine viel größere Herausforderung als heute war das damals schon.
Aber also auch nochmal so eine sehr grundsätzliche Frage. Müssen die radikal sein, damit sie dann bei den Mutterparteien was verändern?
Ja, schon. Sie müssen ja durchaus einen gewissen Avantgarde-Anspruch übermitteln, dass Sie die nächste Generation sein werden, die Partei führt, dass Sie die großen neuen Ideen haben. Und bei der grünen Jugend ist es auch immer so gewesen und bei der linken Jugend. Also das gehört praktisch schon zur DNA der politischen Jugendorganisationen dazu.
Frau Aschur, also das heißt zum Beispiel jetzt die Linke aktuell, die Linksjugend Solid, die macht es dann auf eine Art auch wieder richtig, wenn sie so einen sehr israelkritischen Beschluss fasst, der die linke Mutterpartei dann wieder sehr in Bedrängnis bringt und da wieder Kritik hervorruft?
Das ist jetzt ein absolutes Glatteis-Thema. Ich glaube, das tut der Mutterpartei gar nicht gut. Mhm. Also das ist einfach das ist ja eh schon eine Frage für die Linke oder generell für die Linke, aber auch für die Partei Die Linke, wie sie sich zum Antisemitismus verhält. Und ich glaube, damit hat die Jugendorganisation der Partei keinen Gefallen getan, weil es ja eigentlich ja auch schon um eine Klärung geht in der Partei letzten Endes selbst. Also ich glaube, also wenn die Jugendorganisationen sich auf Gerechtigkeitsthemen spezialisieren, ist das sicherlich eine gute Sache. Und ich meine, da kann ja auch einiges neu verhandelt werden bei uns gesellschaftlich. Aber wenn es um das Antisemitismus-Thema geht und was ja auch was mit deutscher Staatsräson zu tun hat und auch mit unserer Geschichte, war das, glaube ich, kein Verdienst der
Jugendorganisation. Aber offenbar, Herr Schneekloth, ticken eben, also wenn man jetzt auch mal bei der AfD guckt, Generation Deutschland, und wenn man das Beispiel hier nimmt. Ich will das jetzt nicht durcheinander mischen, aber ich will grundsätzlich sagen, da gibt es schon einfach teilweise einfach radikaleres Denken als in der Gesamtgesellschaft vielleicht, Herr Schneekloth. Wie erklären Sie sich das?
Also ob das jetzt wirklich radikaleres Denken bei den Jüngeren als in der Gesamtgesellschaft ist, würde ich auch ein Stückchen weit in Frage stellen wollen, insbesondere bei der AfD. Wahrscheinlich ist es auch ein Stückchen weit die falsche Gegeneinandersetzung. An der Stelle richtig ist aber, dass gerade junge Menschen Jugendliche, junge Menschen sich durch eine sehr starke Unduldsamkeit auszeichnen. Ich hatte auch an anderer Stelle mal gesagt, dass die Gnadenlosigkeit, mit der junge Menschen Dinge beurteilen, na, dass man sagt, nützt mir das, bringt das was oder Politik liefert die eigentlich in meinem Sinne oder tut sie das nicht? Und wenn sie es nicht mehr tut, dann wechsle ich vielleicht nicht unbedingt die Seiten, aber manchmal hatte ich schon den Eindruck, teilweise auch die Seiten. Und ich beurteile das alles sehr, sehr in Anführungsstrichen radikal. Das ist sicherlich ein Kennzeichnen. Wurde aber von Herrn von Allemann auch schon darauf hingewiesen, ist jetzt auch nicht ganz neu, ne? Ist jetzt nicht etwas, was man sagen kann, das gab es so früher nicht. Nein, wir sind ein Stückchen weit durch die relativ festgefahrenen 90er, 2000er Jahre, die auch durch starke Frustration und Wegbewegen eigentlich von Politik gekennzeichnet waren. Dadurch, das Bild haben wir natürlich, dieses Narrativ ist natürlich noch da, sodass man ja sagt, die neuen Jugendlichen sind da irgendwie jetzt, die neuen Generationen ganz anders unterwegs. Aber richtig ist, diejenigen, die sich politisch engagieren, haben ausgesprochen fordernde Vorstellungen und haben eine Herangehensweise, die durch eine gewisse Gnadenlosigkeit gekennzeichnet ist. Und ja, auch an der Stelle eine gewisse Radikalisierung. Ich glaube aber weniger im Sinne von Extremismus, sondern mehr im Sinne starker Mann. Ich habe Mann an dieser Stelle auch bewusst maskulin formuliert, weil es ist die Stärke und das Mannesbild an dieser Stelle. Die Faszination des Autoritären, insbesondere bei denjenigen, die sich jetzt zur AfD und den Jugendorganisationen hin bewegen. Die Vorstellung, dass man breitbeinig, wenn man es denn nur will und sich entsprechend inszeniert, eben mal alle Probleme auf einem Schlag dieser Welt lösen kann. Naja, und entsprechende Beispiele finden wir ja auch in der Welt von Persönlichkeiten, die sich so darstellen und so präsentieren.
Herr Lang, darf ich noch mal auf den Anfang zurückkommen? Bitte. Wir waren uns einig, dass das politische Interesse der Jugendlichen entgegen manchen öffentlichen Vorurteilen durchaus gestiegen ist in den letzten Jahren.
Ja, richtig.
Aber, dass wir in den letzten Monaten jetzt eine verstärkte Debatte über die Jugendorganisationen der Parteien haben, heißt nicht, dass auch das parteipolitische Interesse gestiegen wäre. Ganz im Gegenteil. Das parteipolitische Interesse, das Interesse an den Parteien, das Vertrauen in die Parteien ist sowohl bei Jugendlichen als auch bei der allgemeinen Bevölkerung weiterhin gesunken. Und es ist auch nicht so, dass trotz dieser Debatte, die wir gerade führen, hier in dieser Sendung, die Jugendlichen nur so strömen in die Parteien, sondern da sind sie doch sehr zurückhaltend und die Parteien, Parteijugend war in den früheren Jahrzehnten viel stärker als heute, also auch quantitativ und also ein Sturm in die jungen Organisationen, den kann ich wirklich nicht beobachten.
Absolut, fair enough. Stimmt auf jeden Fall. Aber sie sind auf jeden Fall eben lauter als vergleichsweise vor ein paar Jahren.
Ja,
ich habe da noch ein Beispiel, und zwar die Ex-Grünen-Chefin Jette Nizard. Die fiel ja im letzten Jahr auf jeden Fall mehrfach auf durch Provokationen. Einmal trug sie einen ACAB-Pulli, also das steht für All Cops Are Bastards. Das ist eben eine Beleidigung der Polizei. Markus Söder beleidigte sie als Hundesohn und ich will da jetzt gar nicht mehr so viel intensiver drauf eingehen. Ihre Nachfolgerin Henriette Held, die gilt ja jetzt als viel gemäßigter. Passt die Provokation vielleicht dann eben, Frau Aschur, gar nicht mehr so sehr zur grünen Jugend? Und andersrum gefragt, ist es dann eben doch manchmal auch nur so ein Pöbeln, weil das war ja bei Frau Nizard nicht immer so direkt politisch zu verstehen.
Genau.
Wie sehen Sie das?
Sie haben die Frage, denke ich, schon beantwortet. Also ich fand, die Art der Kommunikation hat jetzt wenig mit politischer Radikalität zu tun hat, weil es da ja einfach, also es ging ja nicht wirklich um politische Forderungen und wie klug das jemals war. Darüber kann man, glaube ich, streiten und diskutieren.
Aber
oder
warum auch, macht sie es dann?
Also ich glaube, das hat eher was mit ihrer Persönlichkeit zu tun, als dass es Politstrategie war. Also es bezog sich ja auch fast nie auf politische Themenfelder, die man jetzt durchsetzen wollte, sondern das hatte ja teilweise auch eine persönliche Komponente. Mhm. Gut, ihre Positionierung zur Polizei ist nochmal eine andere Sache, aber auch das ging ja nicht über in politische Forderungen.
Genau, aber es sorgt doch, ja, in Social Media sorgt es doch für Aufmerksamkeit. Und da fragt man sich so als Zuschauer, ist es vielleicht auch ein bisschen kalkuliert und einfach dahingehend ganz klug von ihrer Seite gewesen, um für PR gerade bei jungen Menschen zu sorgen, dass die sagen, hey, finde ich irgendwie cool, das ist bisschen radikaler, bisschen aufmüpfig, da will ich auch mitmachen.
Genau, im Prinzip ist das wahrscheinlich gar nicht verkehrt. Das sehen wir ja bei Heidi Reicheneck. Also genau, also das war, glaube ich, die Figur, die jetzt auch dazu geführt hat, dass die Linke, also dass da wirklich junge Menschen auch in diese Partei strömen. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein Unterschied, weil Heidi Reicheneck tatsächlich ja politische Themen bedient. So, und das war jetzt in den Posts irgendwie von Jette Nizat, ja, kann man sich jetzt drüber streiten, aber das sehe ich jetzt ehrlich gesagt weniger so. Vielleicht wäre da noch mal ein bisschen Nachhilfe nötig gewesen, aber sie ist jetzt ja eh nicht mehr im Business. Insofern ist das dann auch nicht mehr, genau, nicht mehr so relevant.
Okay, Herr von Allemann, Sie wollten was sagen.
Die Jette Nizat hat ja nicht nur die Öffentlichkeit provoziert mit ihren Sprüchen. Auch jüngst gleich zwei Sprüche zu Silvester hat sie ja losgelassen im letzten Jahr. Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, die können wenigstens keine Frauen mehr schlagen. Und dann hat sie jetzt nochmal draufgelegt, die können dann wenigstens auch keinen Wehrdienst mehr leisten, die Hand beim Böllern verloren haben. Also das ist irgendwie Zynismus. Und der ist ja insbesondere in ihrer eigenen Partei, bei den Grünen, ja gar nicht gut angekommen. Die sich ja gerade jetzt in ziemlich existenziellen Wahlkämpfen befinden in diesem Jahr und durchaus eine Seriosität ausstrahlen wollen, wenn man an Cem Özdemir in Baden-Württemberg denkt. Und da passt das also überhaupt nicht.
Herr Lang, Sie hatten ja vorhin gefragt, ob das Beispiel Jette Nizat, was sozusagen Grundlegenderes sichtbar macht, wie Jugendliche so ein Stückchen weit drauf sind. Und ich glaube, da haben Sie auch ein ganz, ganz wesentliches Stichwort vorhin schon auch mitbenannt. Das lautet nämlich Social Media. Wir haben natürlich eine deutliche Veränderung in der Art und Weise der politischen Kommunikation, respektive auch im Bereich der Beratung, der Kommunikationsberatung, wie Mann oder Frau meint, wie man sich inszenieren und präsentieren muss, um Gehör zu finden. Und da ist ja auch ein bisschen was dran, dass Social Media, TikTok vor allen Dingen, aber auch Insta und ähnliche Geschichten, Themen brauchen, die sozusagen sehr kurz und knapp adressierbar sind, Aufsehen erregen, für scheinbar Neues stehen, beziehungsweise wo man sich entsprechend mit ein oder zwei Sätzen und möglichst dann auch noch schön visuell dargestellt präsentieren kann. Ich glaube, hier kommt ein bisschen auch die etwas anders geartete Kommunikation, spielt hier eine Rolle, auch sozusagen das Problem nicht mehr richtig differenzieren zu können. Umso bemerkenswerter, wie manche jungen Menschen, ja, ich will durchaus auch Heidi Reicheneck benennen, jetzt mal völlig unabhängig von den Positionen, aber auch viele junge politische Influencerinnen, wie es ihnen gelingt, dann doch etwas komplexere Themen über TikTok fassbar zu machen. Diese Seite von Social Media sollte auch nicht übersehen werden. Aber ja, die Veränderung in der politischen Kommunikation, die in der Kommunikation in der Gesellschaft insgesamt, die ja doch sehr stark an der Stelle von jungen Menschen auch dann getragen werden, wenn man sich einfach das nochmal die Social-Media-Präsenz der Altersgruppen anschaut, dann spielt das hier sicherlich mit eine große Rolle. Sollte jetzt aber bitte nicht so klingen, dass damit die Thesen, die einzelne Akteurinnen oder Akteure von sich geben, dann darüber in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt sein, so bitte mich jetzt nicht verstehen.
Aber ich wundere mich endlos, warum die übrigen Parteien außer der AfD einerseits und der Linken andererseits mit ihren Erfolgen bei den Social Media nicht nachziehen können. Das muss doch nicht so schwer sein, wenn man auch die Jugendorganisationen hinter sich hat. Da muss man ein bisschen Geld reinstecken, insbesondere muss man Kreativität reinstecken und eine Zauberei ist das doch wirklich nicht. Mir ist es ein Rätsel, warum die übrigen Parteien einfach sich so schwer tun, hier endlich mit jungen Kreativen nachzuziehen, um den AfD einerseits und der Linken andererseits nicht das Feld zu überlassen.
Das ist tatsächlich eine offene Frage, aber Frau Aschul, Sie wollten ohnehin was ergänzen. Vielleicht genau, können Sie also die gleich mitbeantworten.
Ein Versuch zumindest. Sicherlich mag das auch, also wenn man, ich mag ja dieses Hufeisenmodell mit den Rennern jetzt nicht so gerne, aber es ist natürlich auch immer noch mal leichter, wenn man so zugespitzte Positionen hat, wie in der Linken oder eben auch bei der AfD, das irgendwie in Social Media zu kommunizieren, als wenn man so ein bisschen mit den Dingen der Mitte versucht irgendwie starr zu machen, weil das häufig gar nicht so zugespitzt ist. Also das ist sicherlich auch nochmal so eine Herausforderung für die anderen demokratischen Parteien. Aber vielleicht nochmal zurück zu Social Media und der Frage vorhin, warum wir eigentlich da diesen Gender Gap haben irgendwie auch und gerade bei der AfD, warum das auf junge Männer so wahnsinnig reizvoll irgendwie alles wirkt. Und ich glaube, das hängt auch ganz stark mit dieser Manosphere zusammen, die in den sozialen Medien transportiert wird. Also dass dieses ganze Bild dominiert von hegemonialer Männlichkeit. Also das ist ja kaum noch was, dem man irgendwie, also es ist relativ herausforderungsvoll, dem irgendwie zu begegnen. Und da verfängt etwas, das hat ja gar nicht mehr irgendwas mit politischer Meinungsbildung zu tun, sondern es ist ja eigentlich also menschenfeindlich, frauenfeindlich, demokratiefeindlich. Und das kommt irgendwie gerade total gut an. Und ich finde, insofern haben natürlich die sozialen Medien da irgendwie ihre Schattenseiten und natürlich halt aber auch ihre Vorteile. Aber ich glaube, das ist halt auch nochmal ganz, ganz zentral, um dieses Phänomen zu erklären, was reizt junge Männer eigentlich irgendwie an der AfD.
Wir sind ja so langsam auf der Zielgeraden. Da würde ich ganz gerne nochmal einerseits kurz zurückblicken, nochmal auf diese Rentenabstimmung der Jungen Union. Da haben ja sicherlich einige in der Jungen Union dann mit der geballten Faust in der Tasche am Schluss noch für Ja gestimmt. Und die haben sozusagen noch vielleicht, ich spitze es mal zu, vielleicht noch eine Rechnung offen. Und jetzt da mal ein bisschen weiter gedacht, Herr von Ahlemann. Also wo erwarten Sie, dass die Parteijugendorganisation, bleiben wir mal bei denen, in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren ihre Akzente setzen werden?
Die Junge Union wird sicherlich bei der Rentendebatte am Ball bleiben. Es ist ja nur vertagt, eine Reform, die im Mitte des nächsten Jahres, schon nach einem halben Jahr, soll diese neue Kommission Ergebnisse liefern, die dann sicherlich mindestens so kontrovers diskutiert werden wie im letzten Herbst. Denn die Randbedingungen sind ja allen klar. Wie lange müssen wir arbeiten? Wie hoch ist die Renteneinzahlung? Wie hoch ist, was ist bei der Rente rauskommt? Wie hoch ist der Staatszuschuss? Das sind die Parameter, die stehen fest. Und daran will die Junge Union rütteln und will sie zugunsten der jungen Generation verändern. Und das wird im nächsten Sommer dann genauso hart diskutiert werden, nehme ich an, wie im letzten Herbst. Und ein zweiter Thema, was Sie nur, Herr Lang, so ganz kurz angesprochen hatten, war der Wehrdienst. Ich würde da gerne noch drauf eingehen. Das ist auch ein schlummerndes Thema. Das ist ein junges Thema im doppelten Sinne. Jung, weil es jetzt erst in die Debatte reingekommen ist und jung, weil es eben auch die Jugend besonders angehen wird. Und da ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen, wenn die Jugendorganisation in einer breiten Form, ich glaube, das ist auch eine Chance für die Jugendorganisation einer Verbreiterung in der Bevölkerung, in der jungen Bevölkerung, wenn sie auf breiter Form dort einsteigt und ihre Position deutlich macht, das wird noch eine harte Auseinandersetzung geben. Das erwarte ich für die Zukunft.
Und Frau Aschur, jetzt nochmal andersrum drauf geblickt zum Schluss, wie kann denn die Gesellschaft darauf einwirken, also beispielsweise in Form von politischer Bildung, um eben die jungen Menschen entweder stärker in die Parteien zu führen oder auch darüber hinaus einfach deren politisches Mitwirken zu ermöglichen und es auf eine möglichst demokratische Art und Weise. Wo sehen Sie da die wichtigsten Leitlinien für die Zukunft?
Ich würde jetzt gar nicht als Zielperspektive die Mitgliedschaft oder Mitarbeit in Parteien sehen. Ich glaube, das Ziel werden wir gar nicht erreichen und das brauchen wir gesellschaftlich auch gar nicht. Aber ich finde, wenn es um Vertrauenswerte geht und die Bedeutsamkeit von Demokratie, das auch wieder deutlich zu machen, dass wir schon ziemlich deutlich sehen in der politischen Bildung, dass wir uns fragen müssen als Gesellschaft, also wie fühlen sich Jugendliche eigentlich stärker gehört? Das hört sich wieder so banal und abgedroschen an, weil wir das eigentlich auch schon seit 40 Jahren und noch länger sagen. Aber wir haben es leider einfach auch noch gar nicht erreicht. Und dort sind natürlich die Orte, wo wir Menschen, also wo wir junge Menschen erreichen, wie Schule, die wir gerade absichern müssen, finde ich auch verangriffen von rechts außen, dass wir überhaupt noch die demokratischen Orte haben, um über Demokratie zu sprechen. Aber ich bin ja auch Autorin der Mitte-Studie, die gerade erschienen ist. Und da sehen wir ziemlich deutlich, dass einfach all das, wo Unzufriedenheit ist mit Daseinsvorsorge, also wo Infrastrukturen nicht funktionieren und eben auch gerade für junge Menschen vom Jugendclub und der Sportplatz und ich weiß nicht was und das Schulgebäude ist irgendwie total heruntergekommen, dass das ganz schnell bei Menschen ein Gefühl hinterlässt, das ganze System funktioniert nicht. Ich glaube, das ist etwas, was wir als Gesellschaft und was auch Parteien und PolitikerInnen ernst nehmen müssen. Wie können wir eigentlich an diesen Lebenswelten, wo junge Menschen nicht glücklich und zufrieden gerade sind und das eben auch absolut zu Recht, wie kann man da eigentlich gut ansetzen, um diese Demokratieverdrossenheit dem auch entgegenzuwirken?
Aber der Elefant im Raum ist Trump. Was wird für die nächste Zukunft? Wird er die NATO in die Luft jagen? Da werden die Rentendebatten der Jungen Union völlig hinter verblassen. Das wird keinen mehr interessieren. Das wird das große Thema des nächsten dieses Jahres und auch der nächsten 2 Jahre sicher noch sein.
Das ist die nächste Diskussionsrunde.
Bleiben Sie auf jeden Fall dabei. Wir freuen uns. Genau, das war das SWR Kulturforum zu unserem Thema heute, zu Jung motiviert laut, wie die Partei Jugend Politik macht. Ich bedanke mich bei den Gästen Professor Dr. Sabine Aschur, Politikwissenschaftlerin, Professor Dr. Ulrich von Ahlemann, Politikwissenschaftler und dem Sozialwissenschaftler Ulrich Schneekloth. Unter dem Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.